Ich bete. Herr Jesus Christus, wir haben gesungen, wir kommen zu dir. Und so ist es jetzt auch, wir wollen zu dir kommen und dein Wort hören. Öffne du unsere Herzen. Mach uns bereit, dein Wort zu hören. Rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal versucht haben, jemandem etwas zu erklären. Ich und meine Frau, wir sind aktuell täglich damit beschäftigt, Dinge zu erklären, nämlich unseren Kindern. Die wollen ständig Dinge wissen. Vielleicht kennt ihr das, diese sogenannten W-Fragen. Hä? Warum, wieso, weshalb? Gerade gestern kam eine Frage von unserem 3,5-jährigen Sohn. Warum geht die Sonne im Westen auf und im Osten unter? Also er hat natürlich nicht Westen und Osten gesagt, sondern Papa, warum geht es da auf und da unter, oder? Aber die Frage war so nach diesem Stil, warum geht die Sonne an einem anderen Ort unter, als sie aufgeht? Spannende Frage. Und so kommt eine Frage nach dem anderen und wir müssen die beantworten. Manchmal können wir es beantworten, manchmal ist es sehr schwierig, sie zu beantworten. Ähnlich ging es auch Jesus. Seine Jünger, sie hatten auch immer wieder solche W-Fragen. Warum, wieso, weshalb? Und Jesus unterrichtete sie. Sein Dienst startete ja in Galiläa, Judäa. Dort war er unterwegs, hat Menschen geheilt, hat in Synagogen gepredigt. Und eine beachtliche Schar ist ihm gefolgt von Menschen. Und er hat sie immer wieder unterrichtet. Und wenn wir heute miteinander ins Markus-Evangelium blicken, so stellen wir dort fest, dass er immer wieder auch Dinge erklärt hat mit Gleichnissen. So schreibt auch Markus in unserem heutigen Predigttext am Ende, ich lese uns das schnell vor, Markus 4, ab 33 und 34, wir lesen dann die Texte davor noch, da heißt es, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Wir sehen also, Jesus hat oft in Gleichnissen gesprochen, um Dinge darzustellen, die vielleicht schwierig sind, um zu verstehen. Und ich glaube, gerade wenn es um den Glauben geht, ist das vieles schwierig zu fassen, wenn wir nicht Bilder haben, die uns helfen, das zu verstehen. Weil es sind geistliche Dinge, die wir nicht so visuell sehen können. Und darum ist es gut, haben wir solche Gleichnisse, Bilder, die uns helfen, auch Zusammenhänge zu verstehen, die vielleicht nicht so direkt sichtbar sind. Und so haben sie auch Fragen gestellt, diese Jünger. Wer ist Gott? Wie können Menschen erlöst werden? Wer ist der Retter, der Messias, der verheißen wurde ja den Juden im Alten Testament. Oder wie ist dieses neue Reich und wann kommt dieses neue Reich Gottes? Viele solcher W-Fragen gab es und einige davon beantwortet Jesus nun in unserem Predigtext von heute. Und wir lesen miteinander Markus 4, ab Vers 21 bis und mit 34. Dann fragte Jesus seine Zuhörer, holt man etwa eine Öllampe herbei, um sie dann unter einen Eimer oder unters Bett zu stellen? Im Gegenteil. Eine brennende Lampe stellt man auf den Lampenständer, damit sie den ganzen Raum erhellt. So ist alles, was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht gekommen und wird noch kommen. Und was jetzt noch ein Geheimnis ist, soll jeder verstehen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Dann fuhr Jesus fort. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird Gott euch Verständnis schenken. Ja, noch weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er noch hat, genommen werden. Jesus erklärte weiter, Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat. die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das gereifte Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen? Fragte Jesus dann. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern. Wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Soweit der Predigtext von heute. Hier sind 4 Bilder drin, 4 Gleichnisse, wo es um das Reich Gottes geht. Markus, der Autor dieses Textes, er hat hier in Kapitel 4 verschiedene Gleichnisse zusammengetragen, die Jesus erzählte im Laufe der Geschichte. Und so können wir hier einen Einblick haben in das Reich Gottes. Was ist denn das Reich Gottes und woher kommt es und was geschieht damit? Wir haben jetzt im Vers 21 gestartet. Vorher im Kapitel 4 ist ein weiteres Gleichnis, über das ihr schon einmal von jemandem gehört habt, nämlich das Gleichnis vom Bauern mit den 4 Feldern oder 4 Aussaaten, die auf verschiedenen Boden fielen. Dieses Gleichnis könnt ihr auch bei euch nachhören. In der Mediathek habe ich gesehen, ist das als Video da verfügbar. Vom Daniel Mühlenthaler hat er darüber gesprochen. Ich möchte jetzt darum weiterfahren und das nicht noch einmal wiederholen, aber einfach, dass ihr das wisst, da ist ein Bild vom Bauern, der aussät von der Saat. Und wir kommen dann heute auch wieder zu diesem Bild, weil Jesus gebraucht das noch einmal. Starten wir aber mit dem ersten Bild heute. Es ist hier ab Vers 21 bis und mit 23 beschrieben. Es ist von dieser Öllampe hier die Rede. Nun, wenn wir von einer Öllampe sprechen, dann ist das für uns vielleicht nicht mehr so alltäglich. Bei uns in unserer Gesellschaft, wir schalten das Licht ein und zack, da ist es. Und wir haben überall Licht, jeden Tag, ohne Problem. Ich weiß nicht, wenn ihr eine Alphütte habt und dort vielleicht mal zu Hause seid, dann spürt ihr noch etwas von dieser Zeit, wo es noch keine Elektrizität gab. Da kann man nicht einfach den Schalter drücken, da braucht es Lampen, Öllampen oder andere Lampen, Petrollampen, die einem dann Licht geben. Und so ähnlich war es auch damals, vor 2000 Jahren, als Jesus lebte. Es brauchte Lampen, die waren meist so irgendwie geschwungen, mit einem Henkel. Und da gab es einen Docht drin. Und dieser Docht war da in das Öl eingetaucht, in dieses Gefäß hier. Ich male das noch so. Und dieses Gefäß, das konnte man anzünden, respektive den Docht natürlich, und das leuchtete dann richtig hell da, gab Licht mit einer Flamme. Und davon gab es viele, wie archäologische Ausgrabungen zeigen, da gab es tausende von diesen Lampen. Ja, warum? Eine Lampe ist schon toll, aber wenn man einen ganzen Raum hat, den man beleuchten muss, dann braucht man viele von diesen Lampen. Und deshalb gab es auch solche Lampenständer, wo diese Lampen aufgesetzt werden konnten, dass viele Lampen dann den Raum hell machen konnten. Und jetzt sagt Jesus hier, es gibt diese Öllampe. Und was macht man mit dieser Öllampe? Man stellt sie auf diesen Ständer. Natürlich nicht unter einen Eimer, unter einen Topf oder unter einen Scheffel. Bei älteren Übersetzungen heißt es Scheffel. Was ist ein Scheffel? Ein Scheffel ist so ein Topf. Damals hat man Getreide aufbewahrt, etwa 9 Liter, geht man davon aus, war Getreide drin. Und jetzt habt ihr vielleicht schon mal das Experiment gemacht mit euren Kindern. eine Kerze genommen, nur immer unter Aufsicht mit den Eltern und so weiter, eine Kerze genommen und dann natürlich ein Glas darüber gelegt. Umgekehrt. Was geschieht da? Irgendwann löscht es auch aus, genau. Weil kein Sauerstoff dazu kommt. Und wenn man nicht ein durchsichtiges Glas nimmt, sondern irgendeine Tasse oder so, dann sieht man auch nichts, weil das Licht verdeckt ist. Und genau das ist das Bild hier, was Jesus gebraucht. Man stellt doch keinen Eimer über die Lampe, weil dann kann sie nicht mehr den Zweck erfüllen, scheinen, den Raum erhellen. Genau gleich verhält es sich, wenn man diese Lampe auch unter die Bank setzen würde. Sie könnte nicht ihre Leuchtkraft entfalten in ihrer Fülle. Und so ist dieses Bild hier von dieser Leuchtkraft, das eigentlich leuchten will, Dinge aufdecken will, offenbaren will in unserem Leben. Nun, wir stellen uns die Frage, was ist denn dieses Licht? Was ist das hier in diesem Gleichnis? Es ist ja ein Gleichnis, ein Bild, das etwas verdeutlichen will. Wenn wir die Bibel lesen, so stellen wir fest, dass Licht sehr oft, meistens mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht wird. Ein Leitvers des Bibellesebundes, den kennt ihr vielleicht, ist Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist eine Leuchte, etwas, was uns erhellt, etwas, was offenbart in unserem Leben. Vielleicht Dinge aufdeckt in unserem Leben, die wir lieber im Dunkeln lassen würden. Kennt ihr solche Ecken in eurem Leben? Ich schon. Und es ist gut, wenn es offenbar wird, beleuchtet wird in meinem Leben. Sünde aufgedeckt wird. Die Bibel nennt das Sünde. Dinge, die vielleicht falsch laufen in meinem Leben, wo die Bibel Licht hineinbringt und sagt, schau, da mal, das ist nicht in Ordnung. Da musst du aufräumen, putzen. Wenn man Licht in einen Raum stellt, dann sieht man eben auch die Fusseli, die auf dem Boden sind. Und da muss man putzen. Aufräumen, ausräumen. Das ist die Funktion von diesem Licht. Gleichzeitig kann Licht aber auch eben einen Weg weisen, den wir gehen sollen, den wir beschreiten sollen. Ich denke da, wenn man mit Fackeln unterwegs ist, zum Beispiel am Abend, oder Fackeln ausgesteckt hat, in der Jungschar hatten wir das immer wieder gemacht, und dann mit den Kindern da diesen Fackelweg entlang gegangen, da sieht man genau, wo man hingehen muss. Hier habt ihr den Flughafen in der Nähe, am Abend, habt ihr auch schon gesehen. Wenn man den Flughafen betrachtet, da gibt es überall so Leuchte am Boden, die ganze Piste entlang. Ja, logisch, das ist für die Piloten, dass sie wissen, wo sie landen müssen. Nicht, dass sie plötzlich hier in die Äffige crashen. Wollen wir da nicht. Sie wollen, dass sie auf die Piste finden und dort landen. Und da ist das Licht, kann einem den Weg weisen, dass man weiß, wo man hinkommt. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es soll unseren Weg in unserem Leben beleuchten und vorausleuchten. Dass wir wissen, was die nächsten Schritte sind, was wir zu tun haben, wohin der Weg geht. Es zeigt uns auch, wo die Piste aufhört. Wo es vielleicht nicht gut ist, die Piste zu verlassen, sondern auf dem Weg zu bleiben. So sehen wir also das Licht, das leuchtet, es ist das Wort Gottes. Und ja, sogar Jesus selbst ist das lebendige Wort und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu leuchten und sein Wort zu offenbaren, zu zeigen, wer der himmlische Vater ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Also wir dürfen in Jesus Christus Einblick haben in das Himmlische, in dieses Licht, welches von Gott kommt. Etwas Wunderbares, das wir hier auch haben dürfen. Jetzt, was heißt das für uns in unserem Leben praktisch? Das heißt, dass wir als Gemeinde, du als Christ auch leuchten darfst, weil Gottes Licht in dich gekommen ist, durch seinen Heiligen Geist. Und du darfst leuchten, als Leuchter hier. Heute ist es besonders hell, weil wir hier zusammen sind, als Christen. Wunderbar. Und wir dürfen auch leuchten dort im Alltag, wo wir sind, für andere Menschen da sein und die Botschaft von Jesus Christus hinaustragen. Es gibt einen Paralleltext zu dieser Stelle und das ist Matthäus 5, Vers 16. Dort heißt es auch, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Nicht im stillen Kämmerli. Sondern vor den Leuten leuchten, damit sie gute Werke sehen. Werke, die gut sind, die Jesus verherrlichen. Und dann heißt es hier, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel, dass wir gute Werke anstreben. Nicht einfach, weil wir selber dann gut dastehen wollen, nein, weil wir damit einen Hinweis geben möchten auf Gott, den himmlischen Vater, der das in uns und durch uns wirkt, durch seinen Geist. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Gottes Reich ist ein Reich, das leuchtet. Aber wir wollen mal das so festhalten. Leuchten. Gottes Reich leuchtet, scheint, gute Werke zur Ehre Gottes. Jesus ist das Licht der Welt und ihn und seine Botschaft wollen wir nicht verhüllen, sondern ihn leuchten lassen in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Soweit zu diesem ersten Gleichnis. Man könnte noch vieles dazu sagen, zum Thema Licht und so weiter, aber wir bleiben mal bei diesem Scheinen, das hier zum Ausdruck kommt. Denn es heißt hier, Vers 22, so soll alles, was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen. Und was jetzt noch ein Geheimnis ist, soll jeder verstehen. Also Gottes Wort möchte leuchten, möchte offenbaren, dass alles, was wir vielleicht noch nicht verstehen, aufgedeckt wird und wir Erkenntnis bekommen. Darum heißt Vers 23, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Darum ist das Hören des Wort Gottes ganz, ganz wichtig. Und Jesus betont das immer wieder. Wer Ohren hat, der soll hören. Und ich sehe, die meisten von euch haben Ohren. Sehr gut. Dann hört damit auch. Nicht nur akustisch, sondern mit dem Herzen. Dass die Botschaft auch da ankommt. Gut, das führt uns gleich zum nächsten Bild, das auch da in den nächsten zwei Versen kurz beschrieben ist. Denn es heißt hier weiter, dann fuhr Jesus fort. Das ist immer so ein Zeichen, dass er ein neues Bild folgt. Und was kommt hier? Hier kommt Folgendes. Ich sage es euch noch einmal. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird Gott euch Verständnis schenken, ja noch weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Dieser letzte Satz ist vielleicht etwas unfair. Derjenige, der schon hat, bekommt noch mehr. Und derjenige, der wenig hat, dem wird das auch noch genommen. Ha. Schwierig, oder? Eigentlich völlig unfair. Nach menschlichen Bedürfnissen, sozialen Verständnis, müsste man doch eigentlich von dem, der viel hat, demjenigen, der wenig hat, etwas abgeben. Seid ihr einverstanden? Das wäre eigentlich fair in unserem Sinne. Einander helfen. Warum steht das hier? Warum macht Gott das so? Es hat mit dieser Erkenntnis zu tun, mit einer Haltung von unserem Willen. Das heißt hier doch, wer sich dafür verschließt, das Wort Gottes zu hören, der wird es auch nie ganz verstehen und wird schlussendlich auch nicht in dieser Erkenntnis von Gott wachsen. Es hat also damit zu tun, dass wir uns darauf einlassen, auf diese Botschaft von Gott. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir uns einlassen auf ihn und er uns mehr Erkenntnis auch schenken kann. Ich habe das erlebt in einem Glaubensgrundkurs, den wir jedes Jahr mindestens einmal durchführen. Da gibt es Menschen, die kommen und die sind hungrig nach dem Wort Gottes. Und sie lesen, sie hören zu, sie gehen nach Hause, lesen weiter und sie wachsen in der Erkenntnis. Weil sie da mal etwas verstehen, dann viele Dinge vielleicht noch nicht, dann wieder etwas und es geht ihnen fortlaufend ein Licht nach dem anderen auf. Und sie kommen dann wieder zurück eine Woche später und sagen, boah, jetzt habe ich gelesen, mega, boah, aber das verstehe ich noch nicht und so. Und da kann man weiterhelfen. Die wollen wachsen in der Erkenntnis. Da gibt es aber andere, die sagen, der sieht mich nicht, lege ich auf die Seite. Und die werden auch nie weiter wachsen, weil sie sich nicht diesem Wort Gottes aussetzen, nicht darin wachsen wollen. Und für diese Menschen, so sagt es Gott hier, sie werden nie zu dieser Erkenntnis gelangen, dass sie Erlösung brauchen. Nicht zu der Erkenntnis gelangen, dass sie Sünder sind und Jesus Christus brauchen, der für ihre Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Denn dazu brauchen wir diese Erkenntnis der Sünde. Und so werden sie eines Tages dann auch nicht gerettet werden. Das heißt, dieses Letzte wird ihnen dann auch noch genommen werden. Und so müssen wir das verstehen auf beide Seiten. Einerseits dem Wachsen in der Erkenntnis, aber das hat Konsequenzen. Wenn du als Mensch erkennst, dass du Gott brauchst und deinen Weg einschlägst, mit Gott zu leben, dann darfst du wissen, dass dir noch mehr gegeben wird. Dann in der Ewigkeit, wenn Gott richtet über uns und dein Leben anschaut und sagt, schau, du hast viele Fehler falsch gemacht, hast da viel Gutes gemacht, aber all dieses Falsche, das trennt mich von dir. Bei einigen wird man sagen, ja, aber ich sehe, du hast Jesus Christus angenommen in deinem Leben und du hast Vergebung erlangt. Und darum will ich dir auch vergeben und ist dir vergeben. Und du darfst mit mir Gemeinschaft haben in Ewigkeit, weil du rein bist durch das Blut von Jesus Christus. Bei anderen Menschen wird er aber sagen, ja schau, du hast auch viele Fehler und auch viele Gutes gemacht. Aber all dieses Falsche, das trennt mich von dir. Und ich sehe bei dir niemand, der das irgendwie vergeben hat, dass da Vergebung geschehen ist. Und so wird es zur Trennung kommen auf ewig. Das heißt, auch dieses Letzte wird noch genommen werden. Das Schöne aber für diejenigen, die mit Gott wandeln, dass wir alles erben werden in Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Aussage. Und ihr seht hier, so unfair ist das gar nicht. Weil es an unserer Entscheidung liegt, wie wir leben wollen. Du bist für dein Leben verantwortlich. Du musst eines Tages auch die Konsequenzen dafür tragen. Eine Lektion, die wir unseren Kindern schon versuchen mitzugeben auf dem Weg. Wenn man Blödsinn macht, dann hat das Folgen. Und so ist es auch in unserem Leben. Als Erwachsener ändert sich das nicht. Das ist ein Teil dieser Welt. Ein Teil von Gottes Wesen, dass er gerecht ist. Und Ungerechtigkeit nicht ungestraft lassen kann. Also wir sehen hier, das hat damit zu tun. Es ist aber gleichzeitig auch eine wunderbare Einladung, dich auf die Reise zu machen und Gottes Wort zu lesen und verstehen zu versuchen. Denn er verheißt hier, dass du mehr verstehen wirst. Immer wieder mehr. Und das ist etwas Wunderbares. Wir sehen also hier, und ich möchte das auch noch in einem Bild ausdrücken, es geht darum, um das Maß, an dem wir gewogen werden schlussendlich, um Gerechtigkeit. Darum hier so eine Waage, mehr oder weniger. Genau. So. Und es wird auch am Ende der Zeit ein Urteil gesprochen. Nicht dein Wissen ist entscheidend, sondern ob du mit Jesus unterwegs bist. Das ist der Punkt, wo du diese Vergebung angenommen hast. Dann darfst du vor Gott gerecht sein, gerechtfertigt. Das ist das Wunderbare, was wir hier auch mitnehmen dürfen. Wir sehen also, Gottes Reich ist schlussendlich gerecht, so würde ich das hier mal betiteln. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Wir geben heute die Guzzi. Hier ab Vers 26. Jesus erklärt weiter: Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das Tag ein, Tag aus. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das gereifte Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Ein Bild, das uns aktuell auch sehr präsent ist, wenn ihr spazieren geht auf den Feldern, die Ähren, die wachsen, die Gersten sind da, der Weizen kommt, wunderbares Bild, das wächst. Hier dieses Gleichnis von diesem selbstwachsenden Saat ist auch ein Reich Gottes Gleichnis. Hier ist es spannend, auch wieder der Bauer, der sät, das ist das Bild wie bei dem Gleichnis ganz am Anfang von Kapitel 4, welches wir nicht gelesen haben. Dort ist der Bauer, der sät, heißt Jesus oder ist der Mensch, der die Botschaft Gottes verkündigt. Die Saat, das ist das Wort Gottes, das hier gesät wird. Und der Boden, das seid ihr. Ihr seid der Boden, worauf die Saat, das Wort Gottes, fällt. Und jetzt ist es entscheidend, was damit geschieht. Das ist beim ersten Gleichnis das Thema, ob es auf steinigen Boden fällt und so weiter. Und hier ist jetzt das gleiche Bild, aber mit einem anderen Fokus. Nämlich, die Saat wird gesät, sie kommt in den Boden. Hier haben wir den Boden. Und da ist die Saat, sie ist im Boden drin. Und jetzt, was geschieht? Ich finde das toll. Was macht der Bauer? Er muss viel arbeiten und so, damit dass das wächst. Nein, er geht schlafen. Ja, steht, er geht schlafen. Der Bauer geht schlafen. Er geht nach getaner Arbeit, legt er sich schlafen. Ja, schon ein lässiger Job. Lässig geht schlafen. Hä? Das Tag ein und Tag aus, steht wieder auf, geht aufs Feld, schaut. Aber er kann nicht viel machen, bewässern vielleicht, düngen möglicherweise. Aber er macht nichts, dass das wächst. Dazu trägt er null bei. Das macht er nicht. Aber es wächst und wächst empor. Schritt für Schritt wächst diese Saat. Und da heißt es zuerst, dass der Halm kommt, der Stängel. Und dann heißt es, dass die Ähren kommen. Da die Ähren. Und dann in den Ähren drin das Korn. Hier das kleine Korn. Und das wächst. Warum wächst es? Klar, Biologen und so können sagen, das hat die und diese Substanzen und so, aber was ist die Kraft, die es antreibt? Es ist Gottes Kraft, die hier das Wachstum schenkt. Genauso bei den Kindern und bei allem anderen, was wächst. Warum wächst es? Weil Gott Leben gegeben hat, Leben hineingeschenkt hat. Und das ist allgemeine Gnade Gottes, dass er überhaupt Wachstum schenkt auf dieser ganzen Welt, überall. Das würde nicht einfach so wachsen. Wir könnten einen ganzen Haufen von diesen Chemikalien und alles zusammenlegen, da würde nichts wachsen, wenn nicht Gottes Kraft drinsteckt. Und das ist das Wunderbare. Gott schenkt Wachstum. Ob wir das wollen oder nicht, er schenkt Wachstum. Es heißt hier im Vers 28 im griechischen Text Automate. Von selbst. Wir kennen das vom Wort automatisch. Oder dem Automat, das Auto, der schaltet selbst. Automate, von alleine wächst das. Automatisch. Und das ist etwas Wunderbares, etwas von der Gnade Gottes. Und was sagt es uns das hier auf das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist ähnlich. Logisch, es ist ein Gleichnis für das Reich Gottes. Wir säen das Wort Gottes. Wir erzählen das weiter an anderen Menschen und so. Aber wir können, und das ist die Not an meinem Berufsstand, wir können das Wachstum nicht selbst hervorrufen. Ich würde das so gerne. Einfach auf den Knopf drücken bei gewissen Menschen und sie werden Christen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Das muss Gott schenken. Wir können beten dafür. Wir können die Bedingungen schaffen, damit das wächst. Aber wir können das Wachstum nicht schenken. Das schenkt Gott. Also, das ist etwas Besonderes. Das heißt für uns als Gemeinde, auch für uns persönlich, bei uns in unserem Leben, wir müssen darum bitten, dass Gott Wachstum schenkt. Wir müssen als Gemeinde darum bitten, dass Gott Wachstum schenkt. Wir können es nicht tun. Und gleichzeitig ist es auch entlastend. Er schenkt dort Wachstum, wo er will. Es ist seine souveräne Handlung, die hier geschieht. Er ist der, der die Gemeinde baut und Wachstum schenkt. Dann kommen wir noch zum letzten Satz hier in diesem Gleichnis. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Die Erntezeit ist da. Das ist eigentlich ein schöner Ruf. Wenn man die Felder sieht, sie sind gut gewachsen. Kommt, Freunde, Erntezeit ist da. Jetzt mähen wir und ziehen das ein. Dass die Kornspeicher voll werden, so wunderbar. Ein schönes Bild, das hier gebraucht wird. Und nun ist es auch hier bei uns so. Eines Tages wird das Korn eingefahren und es wird gesammelt. Die schlechten Ähren, das was nicht gut ist, was man nicht brauchen kann, wird entsorgt und das Gute, das wird eingesetzt, eingelagert. Es ist eine schöne Perspektive für diejenigen, die gute Frucht vorbringen, die gewachsen sind mit Gottes Kraft. Da ist Segen vorhanden, Ewigkeit mit Gott. Es wird aber auch gehen, Spreu, die weggetragen wird, die dann auch vernichtet wird. Auch davon spricht die Bibel. Also das Einfahren der Ernte ist für die einen eine Freude, für die anderen eine traurige Nachricht. Weil es nicht reif war, weil sie nicht bereit waren dazu. Also ich möchte euch ermutigen, sei du bereit, wenn es soweit ist, wenn Jesus wiederkommt und diese Ernte einfährt. wenn er sein Reich vollendet. Sei bereit, wir kommen noch dazu, was es heißt. Jetzt hier, was können wir von diesem Bild mitnehmen? Das Wachstum. Ich möchte jetzt auf das Wachstum einen Fokus legen. Gott schenkt das Wachstum hier. Also das Reich Gottes, es ist ein Reich, das wächst. Automate, von allein. Vielleicht sieht das lokal in unseren Gemeinden gerade anders aus. Kann sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht gibt es auch Gemeinden, die wachsen. Gibt beides. Es gibt immer verschiedene Jahreszeiten, auch in den Gemeinden. Aber das Schöne ist, und das wissen wir, seit 2000 Jahren, seit Jesus Christus gekommen ist, wächst dieses Reich unaufhaltsam. Es wächst. Millionen von Menschen sind schon Jesus nachgefolgt. Und Millionen von Menschen folgen jetzt auf dieser Welt Jesus nach. Und Millionen von Menschen werden auch in Zukunft noch dazukommen und Jesus nachfolgen. Also dieses Reich wächst. Ich möchte euch das als Gemeinde sagen, als Ermutigung. Ihr seid Teil von einem Reich, das wächst. Das ist doch jetzt Wunderbares. Da können wir Gott dafür Danke sagen. Danke, dass Gott Wachstum schenkt. Tag für Tag. Kommen wir zum letzten Gleichnis. Ab Vers 30. Jesus kommt hier mit einer rhetorischen Frage. Er hat jetzt ein paar Bilder vom Reich Gottes gegeben und fragt jetzt, womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen? Welches Bild könnt ihr euch noch helfen, um es noch besser zu verstehen? Und dann bringt er ein Gleichnis, das letzte von heute, das wir anschauen. Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, wenn es aber in die Ernte kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Ganz hinten eine Frage. Siehst du diesen Punkt? Ja, knapp, hä? Gut, gute Augen. Adleraugen. Ein kleiner Punkt. Das Senfkorn, sagt Jesus hier, ist das kleinste. Wissenschaftler haben herausgefunden, es gibt noch viel kleinere und so. Aber damals zu diesem Zeitpunkt, in dieser Gegend, wo sie waren, war das für sie das kleinste Korn, das sie kannten. Und dieses kleine Korn, es wird gesät. Es ist ungefähr 1 Millimeter groß oder klein, also doch sehr fein. Und jetzt sät man das. Was wächst daraus? Ich weiß nicht, hat jemand schon mal Senf angepflanzt? Ich habe es leider noch nicht gemacht. Gibt's Leute? Keine Senfbauern, der seinen Senf dazugeben will? Nicht, okay. Also, gut. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber es reizt mich jetzt seit diesem Gleichnis, reizt es mich, das mal zu versuchen. Wenn man das sät, so wächst eine Pflanze, die 2 Meter hoch wird oder noch höher. Kann bis zu 3 Meter groß werden. Also, riesig. Aus einem einzelnen Millimeter. Nun, es wird sogar buschig, ähnlich wie ein Baum. Das heißt hier, es gibt ausladende Zweige und so, die den Vögeln Schatten geben. Also da wächst etwas Riesiges heran. Und eine Blume da, keine Ahnung, wie es aussieht. Immer auf den Senftuben gibt es da diese Blumen. Ich weiß nicht, ob die wirklich so aussehen. Und es gibt hier auch solche Blätter. Einfach symbolisch, es ist ausladend, diese Pflanze. Und da können jetzt auch Vögel sich im Schatten genießen. Gerade heute, wenn es so warm ist, Schatten ist gefragt. Auch hier bei dieser Pflanze konnten sich die Vögel im Schatten erholen. Nun, was heißt dieses Gleichnis? Jetzt fragen wir wieder, was bedeutet das? Das Bild haben wir jetzt verstanden, da ist das Kleine, das riesig wird, mit Blättern und mit Vögeln. Jesus sagt hier damit, ich starte jetzt mit euch, mit den Jüngern damals, etwas Kleines. 3 Jahre nur hat Jesus gewirkt, hat vom Reich Gottes erzählt, hat das weitergegeben. Ganz klein hat es angefangen. Er hat das erzählt und es ist mittlerweile, heißt es, 2000 Jahren etwas Riesiges entstanden. Unglaublich groß, was wir heute sehen von diesem christlichen Glauben, der christlichen Gemeinschaft. Und das ist etwas Wunderbares, was hier gewachsen ist. Aus etwas Kleinem ist etwas Riesiges geworden. Und spannend ist, es heißt hier, es ist höher als alle anderen Gartenblumen und Gewächs. Also es ist etwas, was über alles hinausgeht. Das Reich Gottes ist größer als alle anderen Reiche, die es je gab. Schaut, es sind viele Reiche gekommen und wieder gegangen. Gekommen, wieder gegangen. Gekommen und wieder gegangen. Doch was bis heute besteht, ist das Reich Gottes. Und das ist etwas Wunderbares. Wir wissen, dass Jesus Christus Herr über alles ist. Es heißt so schön im Messia vom Händel, kennt ihr vielleicht? Halleluja, Halleluja. Ha, kennt ihr? Ja. Gut. Dieser Teil ist Teil des Messia. Messia ist ein Werk von Georg Friedrich Händel. 19. März 1743 in London uraufgeführt. Bei dieser Uraufführung war König der Zweite, der englische König damals, anwesend. Und dann kam dieses Halleluja-Teil. Ihr müsst das zu Hause mal hören, diesen Messia, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Dann kommt diesen Halleluja-Teil, so wunderbar. Und als er das hörte, als die angefangen haben zu singen, was hat er gemacht? Er ist aufgestanden. Der König steht auf. Und wenn der König aufsteht, steht natürlich das ganze Volk auf und so weiter. Da sind alle gestanden bei diesem Halleluja-Teil. Und bis heute ist es Tradition, wenn man diesen Messia hört, wenn ihr das jemals hört, irgendwo in Tonhalle Zürich und so, dann steht bei diesem Halleluja-Teil auf. Das ist Tradition. Man steht auf, weil damals der König aufgestanden ist, als das Halleluja kam. Übrigens, dieser Messia ist ein Werk, das nur aus Bibeltexten besteht. Ganz toll gemacht. Und vor allem aus alttestamentischen Texten, die auf Jesus Christus hinweisen. Also schon rein theologisch, fantastisch. Und dann musikalisch, also ja. Was will ich damit sagen? Es gibt eine Passage in diesem Halleluja-Teil, da heißt es, King of Kings and Lord of Lords. Und bam, das geht noch weiter hoch. Aber das ist King of Kings and Lords of Lords. Das beschreibt Jesus Christus, der Messias. König der Könige, Herr der Herren. Ja, er ist über allen. Das drückt auch diese Pflanze aus. Und das ist das Wunderbare, dass wir solchen König haben. Das ist das Reich Gottes, wo wir hier sehen. Mit diesem Bild auch, das über allen steht, über allen Reichen. Und alle Reiche werden sich beugen vor diesem König. Und ich finde das so wunderbar und ausdrucksvoll, dass dieser König aufgestanden ist, als dieser Text kam. Ich glaube, es ist nur die einzige und richtige Art und Weise, wie wir damit darauf reagieren können, gerade wenn du König bist, aufzustehen und zu sagen, ja, ich vertraue diesem Herrn und König, über der über alles ist, Jesus Christus. Ihn möchte ich huldigen und ihm möchte ich gehorchen. Er soll mein König sein in meinem Leben. Also wunderbar, diese Szene hier, die das geschehen ist. Er ist der König, der Herr über alles. Und jetzt kommen wir noch zu diesen Vögeln hier. In der Bibel gibt es Blätter und Vögel, die zusammenkommen. Müsst ihr mal schauen, es gibt sicher auch eine Sammlung irgendwo, wo dieses Bild zum Erscheinen kommt. Es gibt Hesekiel-Texte und andere Texte, wo das ein Bild ist für Frieden. Für Frieden. Freude und Frieden. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Wir haben bei uns auch so Bäume im Garten. Wir sehen vom Esstisch aus nach draußen in diesen Garten, haben dort ein Vogelhaus aufgehängt. Und immer wenn die Vögel da sind, dann weißt du, es ist Frieden. Vor allem, wenn die Kleinen da sind, dann weißt du, es ist Frieden. Weil da ist nicht der Adler, der kreist, oder? Oder der Mäusebussard, oder welche Tiere es da gibt. Wenn die da sind, dann sind die weg. Aber wenn keine Gefahr droht, dann sind die Vögel da. Und das ist das Wunderbare, ein Bild für Frieden. Und schaut, jetzt wieder geistlich gedeutet. Ah, ich finde das fantastisch. Damals sprach er zu den Juden, dass das Reich Gottes gekommen ist. Aber wir sehen hier, das Reich Gottes ist auch für die schrägen Vögel. Ja? Für eben die Nichtjuden, die Heiden, so wie wir sind. Auch wir dürfen Frieden finden bei Gott in diesem Reich. etwas so Schönes, etwas Wunderbares, was hier ausgedrückt wird. Jeder Vogel, egal wie bunt, ist bei Gott willkommen. In seinem Reich, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, unsere Sünden vor ihm bekennen und Kinder Gottes werden. Ich bin begeistert, auch von diesem wunderbaren Bild hier, das da steht. Ich möchte hier auch sagen, Gottes Reich ist groß und ich würde auch sagen mächtig. Und wenn wir das anschauen, damit komme ich zum Schluss, dann muss ich sagen, wow, da ist ein Reich Gottes da, das leuchtet. Leuchtet für Frieden, Frieden mit Gott, das gerecht ist, das Ungerechtigkeit nicht in Ordnung findet, sondern bestraft und für Gerechtigkeit sorgt. Es ist ein Reich, das wächst und immer größer wird. Und es ist ein Reich, das größer und mächtiger ist als alle Reiche, die bisher waren und je kommen werden. Wer möchte da nicht mit dabei sein? Ich schon. Und ich möchte nun euch einladen, so wie dieser König Georg II., aufzustehen vor diesem Herrn und miteinander auch zu Gott zu beten. Wir stehen auf dazu. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dieses wunderbare Reich Gottes, das du uns gezeigt hast, gerade auch heute durch diese Gleichnisse. Wir können nur staunen, wie großartig du bist. Herr aller Herren, König aller Könige, dich wollen wir ehren und loben und preisen. Und wir danken dir, dass du uns Einsicht gegeben hast durch dein Wort, wie großartig du bist und dein Reich. Herr, wir danken dir, dass du dein Reich bewahrt hast durch all diese Zeiten hindurch, die wir Menschen hier auf dieser Erde erlebt haben. Ja, du bist größer als alle Reiche dieser Welt. Jedes Knie muss sich beugen vor dir. Und Herr, wir danken dir, dass du nicht einfach ein tyrannischer Gott bist, Herrscher bist, sondern ein Gott der Liebe. Dein Reich ist Liebe getränkt, will Frieden stiften für alle Menschen. Und wir danken dir dafür, dass du das auch tust in unserem Leben. Immer wieder Freude und Frieden schenkst. Liebe und Geborgenheit wir bei dir finden, was wir in der Welt nicht finden. Und Herr, wir bitten dich, schenke doch du noch weitere Menschen dazu, dass diese Saat, die wir auch aussäen, dein Wort, das wir weitergeben, auch auf fruchtbaren Boden fallen darf. Schenk du Wachstum, denn nur du kannst Wachstum schenken. Herr, wir bitten dich darum. Schenke du Wachstum bei Menschen, die dich noch nicht kennen, dass diese Frucht aufgehen darf, diese Saat treiben darf in ihrem Leben und sie den Frieden von dir erleben dürfen. Herr, schenke du aber auch in unserem Leben immer wieder Wachstum, dass wir noch stärker, noch fester werden im Glauben zu dir. O Herr, dir sei Lob und Ehre. Amen. Wir setzen uns.